Es war im letzten März, wo wir Prediger von den Pastoren von der Region an einer Retrette waren zu dem Thema Scham oder Würde. Und das Thema hat mich überhaupt nicht angesprochen im Voraus. Ich hatte das Gefühl, hat mich einfach nicht so angesprochen, ich konnte nichts damit anfangen. An dieser Retrette war es dann aber so, dass ich den Eindruck hatte, das ist ein Thema, wo man in der Vergangenheit so in unseren Kreisen vernachlässigt hat. Das ist ganz, ganz ein wichtiges Thema, auch für Männer. Männer haben ja manchmal den Eindruck, sie haben es eben im Griff und sie brauchen eigentlich so seelsorgerliche Themen, so Soft-Sachen, sind nicht so ihr Ding. Und ich habe gemerkt, ich bin eigentlich auch ein richtiger Mann, ich habe meiner Frau auch keine Blumen geschenkt. Nein. Und doch habe ich gemerkt, das Thema, da ist Potenzial drin. Und seitdem habe ich eigentlich den Wunsch gehabt, oder das Anliegen, haben wir dort eigentlich beschlossen, dass wir so eine Kampagne machen wollen. Jetzt sind wir auf den Vers gekommen, auf den Jahresvers, wo heißt: Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude, nie werden sie beschämt sein. Nie werden sie beschämt sein. Das habe ich auch nie verstanden. Was das für einen Zusammenhang mit der Scham soll haben, der Vers. Ich glaube, heute verstehe ich ein bisschen mehr. Scham beeinflusst das Leben viel mehr, als wir denken. Das beste Mittel gegen Scham ist von Gott Ansehen bekommen. Darum hat uns das Deko-Team so ein Kreuz gemacht mit dem Spiegel. Ich glaube, dort, wo wir zu Gott aufschauen, dort können wir ein Ansehen über vor ihm. Das Kreuz soll auch symbolisieren, dass das Leben oder das Kreuz eine Wechselwirkung hat. Das hat etwas mit uns zu tun. Wir spiegeln uns im Kreuz wieder. Indem wir zu Jesus aufschauen, können wir ein Ansehen über von Jesus. Und das ist das Potenzial der Heilung. In dieser ersten Predigt möchte ich aufzeigen, ganz grundsätzlich nochmal, um was das geht bei der Scham. Ich möchte auch aufzeigen, dass Scham auch eine gute Sache ist. Ein Gedicht von der Elsebrit Quilquist, also Norwegerin, beleidigt das. Ich lese das vor. Da heißt: Rot ist die Farbe der Scham und der Liebe. Früher geschah es, dass das junge Mädchen mit geröteten Wangen scheu seine Augen senkte vor dem Anblick seines Geliebten. Und nie ist man offener für das Leben, als wenn man errötet. Die rote Scham ist kraftvoll und pocht vor Leben. Sie hilft uns, unser Privatestes und Intimstes zu verteidigen. Das ist die rote Scham. Das geht aber weiter, da kommt die Weiß. Weiß ist die Farbe der Unschuld und des Todes. Aber weiß ist auch das unbewegte Gesicht des vor Scham paralysierten Menschen. Er ist totenbleich, weil er von einer Scham geplagt wird, von solch zerstörerischen Stärke, dass sie alles Leben vertreibt. Die weiße Scham verwüstet und lähmt. Sie ist eine Verbündete des Todes. Sie drängt sich in unser Privatestes und Intimstes. Es gibt eine lebensfördernde Scham. Ich lese den Satz nochmal vor. Die rote Scham ist kraftvoll und pocht vor Leben. Sie hilft uns, unser Privatestes und Intimstes zu verteidigen. Die Fähigkeit, Scham zu empfinden, ist exklusiv menschlich. Im Unterschied zu anderen Emotionen und Gefühlen wie Angst oder Ärger, muss Scham erst reifen im Leben des Menschen. Ab ca. 2 Jahren, wenn ein Kind sich seiner Individualität bewusst wird, kann es auch Scham empfinden. Die ersten beschämten Menschen auf dieser Welt waren Adam und Eva. Nachdem sie den Fehler gemacht haben, die Sünde gemacht haben, dass sie von ihrem Verbot, von dem Baum Früchte gegessen haben, die sie nicht hätten sollen. Und dann steht im 1. Mose 3, Vers 7. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Das ist Scham. In dem Moment, wo sie nicht mehr zugehörig sind, haben sie Scham empfunden. Scham hat etwas mit dem Zugehörigkeitsgefühl zu tun. Nicht mehr zugehörig in Gemeinschaft mit Gott. Darum haben sie Scham empfunden. Und Scham muss bedeckt werden. Sie haben sich Lendenschurzen gemacht bei den Feigenblättern. Scham auch mir, wenn wir uns schämen, dann muss man irgendwie, wenn wir es zudecken. Zur Zeit sinkt die Schamschwelle dramatisch. Ich habe ausnahmsweise DSDS geschaut. Deutschland sucht den Superstar, etwa vor 2 Wochen oder so. Und es ist eigentlich sehr peinlich, oder, wie sich im Fernsehen junge Menschen vor einem Millionenpublikum demütigen. Wie sie sich anpöbeln lassen von dieser Jury und den goldenen Hundekot abholen und so. In Talkshows pöbeln sich Eheleute an. In den Internetblogs werden freimütig die intimsten Geheimnisse verraten. Die öffentlich praktizierte Schamlosigkeit führt dazu, dass die natürliche Scham an Wert verliert. Aber die natürliche Scham ist eben genau wichtig und schützt die Grenzen unserer Intimität. Sie treibt uns an, die geltenden Normen einzuhalten. Sie mahnt uns, so zu handeln, dass wir unsere Achtung vor uns selber wahren können und unserem Gewissen treu bleiben. Man sagt auch, Scham ist der soziale Klebstoff. Dank der Scham, dank einem gesunden Schamempfinden, funktioniert es miteinander, das soziale Miteinander. Nach innen wirkt Scham wie eine Alarmglocke. Und nach außen beschwichtigt sie. Schaut an, ich habe eine Regel verletzt und mir geht es überhaupt nicht gut. Oder? Ich werde ja rot. Bestrafung ist gar nicht mehr nötig. Und das versucht sich übrigens die amerikanische Justizbehörde zunutze zu machen, indem sie in Florida Leute, die sie in Flagranti bei Prostituierten verwünschen, dass sie die im Fernsehen zeigen, bloßstellen, an den Pranger stellen. Und New York redet davon, dass sie möchten notorische Raser mit Bild und Namen in der Zeitung veröffentlichen. An den Pranger stellen. Keiner muss im Mittelalter an den Pranger stellen. Und teilweise sind wir wieder an dem Punkt. Einfach auf eine andere Art. Aber wir haben gemerkt, es gibt eine gesunde Scham. Und eine Studie belegt, dass Menschen, die leicht in Verlegenheit geraten, das ist jetzt wirklich, einfach, das ist jetzt Honig für die Leute auf ihre Seele, die vielleicht manchmal ein bisschen schnell rot werden. Als vertrauenswürdiger, sympathischer und grosszügiger wahrgenommen werden. Verglichen mit den eher ungerührten Menschen. Es gibt aber auch eine zerstörerische Scham, die weiße Scham. Die weiße Scham verwüstet und lähmt. Sie ist eine Verbündete des Todes. Sie drängt sich in unser Privatestes und Intimstes. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Und ich bin gespannt, wenn ihr ein Beispiel habt. Ich bin ganz fest überzeugt, dass jede Mann und jede Frau da ein Beispiel hat, wo sie beschämt worden sind. Spannend, Dani, dass deine Mutter gesagt hat, du, wie hat sie es gesagt? Du bist ein Geschämiger. Das hat etwas mit Fremdscham zu tun. Du bringst wie eine Scham auf unsere Familie durch dein Verhalten, Dani. Aber es gibt ja auch den Satz, der sagt, schäm dich. Dort ist vielleicht auch wieder mehr die gesunde Scham gemeint, die sagt, hey, für so etwas sollte man sich auch schämen. Und es ist auch gut, wenn man für sich etwas Schlechtes ein bisschen schämen kann. Ich habe über Ehrenmord gelesen. Es gibt Kulturen, oder, wo mehr Schamkultur ist. Eben. Wir sind eher in einer Schuldkultur da. Es gibt Länder, das ist mehr Schamkultur, wo Ehrenmord stattfindet, immer wieder. Ich habe gerade gelesen, dass kürzlich in Deutschland eine junge Frau, eine muslimische Frau, die sich sehr stark am Westen angepasst hat und nicht mehr die gleiche Herkunft hat wie die muslimischen Frauen, dass die vom jüngeren Bruder umgebracht worden ist, weil sie zu viel Scham auf die Familie gebracht hat. In der letzten Predigt habe ich von dieser sterbenden Frau geredet, von Dürrenäsch, wo als ledige Frau ein Kind geboren hat und das ihrer Not zum Verschwinden gebracht hat. Die Frau war so peinigend durch das, was sie gemacht hat. So viel Scham verbunden war, dass sie kein Funken Licht mehr getragen hat. Der Judas hat Jesus verraten. Er hat sich so geschämt von dem, was er gemacht hat und er gemerkt hat, was passiert ist, dass er gelaufen ist, davon gelaufen und sich erhängt hat. Petrus ist das Gleiche passiert. Petrus hat auch Jesus verraten. Er ist auch gelaufen. Aber nicht um sich ums Leben zu bringen, sondern ist zu Jesus gelaufen und hat die Würde wieder rüberkommen. Die Würde zurückbekommen. Adam und Eva, haben sich dermaßen geschämt, die haben schon davon geredet, dass sie sich ihrer Verlegenheit aus den Feigenblättern Ländenschürze gemacht haben und sich unter den Bäumen versteckt haben. Eine Professorin hat festgestellt, dass übergewichtige Frauen sehr lange zögern, bis sie bei Erkrankung medizinische Hilfe aufsuchen. Zu gross ist die Scham, sich am Arzt mit ihrer Körperfülle zu präsentieren. Es gibt auch ganz viele Männer, die Krebsvorsorge beim Urolog verpassen, weil sie sich irgendwie schämen. Letzten Donnerstag haben wir Bibelstunde hier im Untergeschoss. Es ist eine Frau zu spät in die Bibelstunde gekommen. Darauf sagt eine andere, ich wäre gar nicht mehr gekommen. Jetzt will ich euch etwas sagen. Ich bin früher auch lieber gar nicht gegangen als Sport. So ausgestellt sein, in Sport reinlaufen und alle schauen, das habe ich nicht erträgt, früher noch. Und ich staune, dass Leute da während dem Gottesdienst und schon angefangen, da durch, vor dem Fenster, Schaufenster durchlaufen können. Aber ich finde das super, das ist Freiheit. Wir haben jetzt eine transparente Kirche. Ledige Männer und Frauen schämen sich wegen ihrem Ledigsein. Sie haben den Eindruck, irgendetwas stimmt doch nicht mit mir. Sonst hätte ich auch einen Partner. Single sein ist sehr stark mit Scham verbunden. Am letzten Dankesfest ist es passiert, dass wir da vorne, da findet es jetzt noch Samstag übrigens wieder statt, oder? Ist es passiert, dass wir die Teams unter Dosen und Applaus dafür gerufen haben, um sie würdigen? Es hat Leute bei uns im Publikum, ja das erst kürzlich erfahren, die nicht immer fest im Team sind, für sich das eine oberpeinliche Situation war. Sie waren am liebsten im Erdboden versunken. Beim Haar hat sich die Person nicht mehr angemeldet. Wir konnten es noch regeln. Aber nur, indem man die Scham ans Licht gebracht hat und darüber geredet hat und die Scham bedeckt hat. Ehepaar, die kein Kind haben oder nur ein Kind haben, ist oft auch mit einem Makel verbunden. Und in einer Gemeinde, wo drei Kinder und mehr so ein bisschen die Norm ist, fühlt man sich wie nicht mehr zugehörig. Wir haben in letzter Zeit in der Christenheit allgemein und auch wir bei uns im Angestellten-Team haben über Menschen diskutiert, die homosexuell empfinden. Das sind 5-7% der Bevölkerung. Glaube dir, dass in einer christlichen Gemeinde, wie wir sind, ein Mensch dort dazu kann stehen, dass er homosexuelle Empfindungen hat. Warum müssen Menschen, wenn sie homosexuell empfinden, immer zuerst Gemeinde verlassen und irgendwo weit weg und dann vielleicht ihr Coming-out machen? Ist es nicht geschämig für uns als Gemeinde, dass wir kein homosexuell... Mal, wir haben da natürlich, aber dass das so unter dem Deckmantel ist. Und ich habe gesagt, ich freue mich darauf, bis wir homosexuell empfindende Menschen haben, die es auch zeigen. Verstehe mich richtig, nicht darum, weil ich sage, das ist ein guter Lebensstil oder so. Aber, weil die Menschen genauso Jesus brauchen wie du und ich auch. Das ist ein Thema, das extrem mit Scham verbunden ist. Ganz stark mit Scham verbunden ist auch eine Scheidung. Wenn ein Mensch eine Scheidung erlebt hat, dann denkt er, ich bringe nicht einmal das auf die Reihe. Nicht einmal das bringe ich auf die Reihe. Und ich möchte stellvertretend für all die Leute, die auch unter uns geschieden sind, und um ein bisschen aufzuzeigen, mit welcher Scham das da verbunden ist, möchte ich den Gary Keller, den Gründer von der Stiftung Schliefi, zitieren. Er hat gesagt, ich habe als junger Mann lange gekämpft, weil ich mich wegen meiner Scheidung so schämte. Ich hängte den Pfarrerberuf an den Nagel und ging als Hilfspfleger in die Psychiatrie. Das ist so wie der verlorene Sohn der Jünger, oder? So die Würde verloren. Lieber nicht mehr als Sohn zurückgehen, sondern als wenn, denn als Knecht. Ich wollte mich selbst bestrafen und erlebte stattdessen, dass Gott mich mit diesem Makel und mit diesen Wunden wieder als Pfarrer in der Gemeinde haben wollte. Wow, so ist Gott. Obwohl ich fand, dessen nicht wert oder würdig zu sein, lernte ich mit diesem Makel zu leben und mit der Tatsache, dass Jesus auch diesen Makel brauchen wollte. ich habe ja schon viel erzählt von mir, ich möchte mich da so immer präsentieren, aber ich habe ganz starke Schamgeschichte auch. Ein Beispiel ist mir noch in den Sinn gekommen. Meine Mutter hat dummerweise, meine Mutter hört manchmal die Predigten von da. Ich grüße sie. Und wünsche ihnen alles einen schönen Sonntag. Und ich ehre meine Mutter sehr und ich schätze meine Mutter sehr. Meine Mutter hat dummerweise, oder wir hatten 6 Kinder und es ist immer ein bisschen mit den Finanzen, wir müssen schauen und so. Und die hat sie einen Jeans-Kurs gemacht, dass sie selber können Jeans knähen. Stellt euch mal das vor. Und wir müssen mit Jeans in die Schule, ob die Mutter selber genäht hat. Man hat das versucht, ein bisschen zu verdecken, oder? Mit einem langen Pullover oder so. Ich weiß es auch nicht mehr genau, wie man das gemacht hat. Dass man den Schnitt nicht so gut gesehen hat und so. Aber es war peinlich. Ich habe mich geschämt wegen dem. Ich habe mich geschämt wegen meiner Herkunft. Ich habe mich geschämt wegen meinem Glauben. Ich habe mich geschämt wegen meinem Aussehen. Und ich habe euch gesagt, einer von meinen Lebenssätzen, die ich dort mal, wo aber nicht mehr gilt, heute. Manchmal mich noch ein bisschen, ich habe manchmal noch ein bisschen Schlagseite, aber nur nicht auffallen. Von dort an war es mir wichtiger, wie etwas auf andere wirkt, als dass ich mich selber bin. Und in dem Maß habe ich natürlich auch mich selber ein bisschen verloren, mein Original. Und ich bin extrem dankbar, auch gerade wegen dem Thema, dass ich viel von meinem Original auch wieder zurück dürfen finden. Solche Scham, die ich jetzt beschrieben habe, und es gibt noch, die Liste wird nie aufhören, ich könnte eine ganze Predigt machen darüber. Die raubt, die haltet uns gefangen. Es raubt das Leben. Schamgefühle gehören zu den stärksten und unangenehmsten und intimsten menschlichen Erregungen. Wer sich schämt, ist irgendwo im Kern getroffen. Er möchte sich umgehend auflösen, im Erdboden versinken, unter Teppichfransen kriechen oder seinen hochroten Kopf in den Sand stecken. Aber der Körper macht genau das Gegenteil, oder? Das ist ja wirklich saublöd. Eigentlich möchte man sich verstecken, aber der Kopf wird rot. Scham wird sichtbar für alle, wie peinlich. Ein richtiges Schuldgefühl, ich möchte Schuld und Scham auch entgegensetzen, ein richtiges Schuldgefühl sagt, du hast einen Fehler gemacht. Schamgefühl sagt, du bist ein Fehler. Das ist so existenziell tief verletzend, oder? Der Gedanke, ich passe da nicht an. Irgendetwas ist falsch mit mir, ich bin falsch. Dass man da ganz schnell zudeckt und eingemauert wird. Scham hat einen viel größeren Einfluss auf unser Leben, als wir je denken würden. Wie Mehltau leitet sich Scham über das Leben und dämpft Freude und bremst den Elan. Scham ist zudem ein Auslöser von Perfektionismus, Sucht, Angststörungen, Schuldgefühl, Aggressivität und der Beschämung von anderen. Sie verändern Beziehung, Familie, Gesellschaft, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Scham ist nicht auszuhalten. Da muss irgendwie zudeckt, verdrängt oder kompensiert werden. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ist übrigens auch in der Kursunterlage, die ihr alle am Dienstag dann bekommt, wo das ein bisschen aufzeigt. Ich habe natürlich jetzt nicht so viel Zeit, um das anzuschauen, aber unten sieht man, das ist ein Schamerlebnis. Mit einem Schamerlebnis fängt es an. Und dann gibt es eine gesunde Scham, oder ich habe dem lebensfördernden Scham gesagt, links raus, um soziales Verhalten zu lernen, um authentisch zu werden. Das hat etwas mit der Selbstannahme zu tun. Die ist gut und die müssen wir auch fördern. Da gibt es aber auch eine kranke Scham, die Beschämung, die Verletzung. Und das ist ein unerträglicher Schmerz. Eben das Gefühl, ich bin ein Fehler. Da leitet sich so auf unser Leben wieder ein Meltdown. Und dann gibt es so verschiedene Arten, verschiedene Masken, wie man dann halt durchs Leben gehen, wie man sich arrangiert. Grandiosität, ich bin der Größte. Ich muss immer der Beste sein. Zucht. Flucht von mir selber oder die Maske von der Minderwertigkeit, ich bin nichts wert. Und in dem Sinne verlieren wir unsere Identität, wir leben nicht mehr die Person, die wir eigentlich sind. Da braucht es Heilung. Und die Heilung, die Antwort, um das geht es in den nächsten 5 Wochen. Und jetzt ist es noch ein bisschen als Start, um euch noch ein bisschen darüber reinzunehmen, dürfen wir ein Zeugnis hören, einen Erfahrungsbericht von René Wick. Sie hat mir das im letzten Dienstagstreffen erzählt und ich habe sie anschließend gefragt, ob sie das in 5 Minuten zusammenfassen können. Und die Herausforderung, vor deren Herausforderung steht sie, wir werden sie mit einem herzlichen Applaus auf der Bühne begrüßen.
Okay. Ja, danke. Ich darf euch ein Erlebnis erzählen mit Gott, das mich sehr berührt hat. Vorweg zuerst ganz kurz zu meiner Familie, damit man es auch besser versteht. Ich bin in einer Familie mit 7 Kindern aufgewachsen, 6 Mädchen und ein Bub. Die 5 Mädchen, 5 Schwestern von mir, sind 5 bis 14 Jahre älter. Auf der einen Seite, die sind im Großen und Ganzen problemlos durch ihr Leben gegangen. Auf der anderen Seite mein Bruder, der 10 Jahre jünger ist als ich. Der hat mich entthront vom Nesthäkerli und ist einziger Bruder, einziger Sohn gewesen. Er hat können studieren, er ist Fußballstar geworden und er hat ganz den Wünschen der Eltern entsprochen. Und in Mitte drin ich, als inner Problemkind mit meiner Sehbehinderung. Man musste Wege suchen für mich. Und ja, ich musste kämpfen um meine Stellung. Immer und immer wieder. Jetzt zu meiner Situation. Ich arbeite auf der christlichen Fachstelle. Wir sind in einem Team. Da kommt eine Kollegin und erzählt mir, wie viele Leute das sie hat, wie viele Klienten. Und dass sie schauen muss, wie sie die unterbringt in nächster Zeit. Und ich sage zu anderen, das ist doch super, wie viele Leute das du hast. Das ist doch cool. Aber in meinem Herz hinein hat es gemacht, Scheiße. Die hat mehr Leute als ich. Das ist so etwas von ungerecht. Was soll das? Darüber haben wir eine Familiensituation gehabt. Und da hat man diskutiert und hat gesehen, dass man die verschiedenen Personen verteilen muss unter uns Berater. Ja, ich habe gesagt, das ist wunderbar, das macht Sinn. Aber in meinem Herzen hat es noch mehr gekocht. Und ich habe gedacht, jetzt kommt wieder jemand von mir weg und die kommt wieder jemand über. Das kann es nicht sein, so ungerecht. Ein paar Tage später, kommt ein Mail über. Wir heißen den Mitarbeiterin ganz herzlich willkommen, eine neue Mitarbeiterin. Ich schreibe ein Mail zurück. Das ist doch super, ich freue mich über die neue Mitarbeiterin. Habe den PC abgestellt und dann hat es recht gebrodelt in meinem Herz. Habe gefunden, das ist doch wirklich sein der Letzte. Ich habe mich bedroht gefühlt, richtig bedroht gefühlt. Auch die nimmt mir wieder Leute weg. Ja, darüber komme ich das Telefon über zu guter Letzt. Kannst du nicht dein Beratungszimmer wechseln für die neue Mitarbeiterin, weil die mehr Platz braucht? Und dann habe ich die Faust im Sack gemacht. Ich dachte, das kann es jetzt aber nicht sein. Ich bin aber schön freundlich geblieben und habe gesagt, natürlich, selbstverständlich ist kein Problem für mich. Und das hat gebrodelt und getan. Und im nächsten Moment hat sie mir gesagt, bis ehrlich. Und das Ventil hat es verjagt. Und ich bin aus mir rausgeschossen, die Tränen sind geflossen. Und es ist einfach alles rausgekommen, all mein Frust. Und mein Gegenüber, der Leiter der Fachstelle, hat alles nicht mehr verstanden. Im ersten Moment. Aber ich habe gesagt, wie es mir ist und wie es mir geht. Ja. Und das war es draußen gewesen. Und wo habe ich mich? Ich habe mich geschämt. Aber es ist jetzt, die Wahrheit war draußen gewesen. Und wir haben dann abgemacht, dass wir noch darüber reden. Ja, dann bin ich durch den Tag durchgegangen. Das hat gekocht in mir. Die Tränen sind geflossen, die konnte ich nicht aufheben. Ich konnte machen, was ich wollte. Es hat einfach gekocht. Es ist mein Gefühlschaos. Ich bin in die Opferrolle gefallen und ich war die allerärmste von der Alpen-Nordseite. Und ja, so bin ich im Selbstmitleid, habe ich gebadet. Und das Wasser ist mir immer mehr bis zum Hals gestiegen und den Stöpsel konnte ich einfach nicht ziehen. Auf jeden Fall bin ich zur Nacht so ins Bett, habe nicht lange geschlafen, bin aufgestanden, habe gedacht, Milch mit Honig, da bringt es. Ja. 2 Bibelvers habe ich dann gelesen, in aller Ruhe. Und bin einfach so da gehöckelt und habe darüber nachgestudiert. In dem Moment geht mir wie ein Film ab von meiner Familie. Es ist einfach ja, vor mir abgegangen, wie alles laut gelaufen ist in meiner Familie. Was für eine Stellung dass ich hatte, wie ich um Anerkennung gekämpft habe und so weiter und so fort. Und es ist mir bewusst geworden, dass es nicht um die bösen Kollegen auf der Fachstelle geht, sondern dass es um mich und meine Scham und Ablehnung geht, die ich in der Vergangenheit in meiner Familie erlebt habe. Und dass das Angst ausgelöst hat. Angst, dass das eben wieder könnte kommen. Ja, ich habe dann noch einen Bibelvers gelesen, den ich am Morgen zugeschickt bekommen habe, aus dem Matthäus 8, 1 bis 3, wo es um die Aussetzungen geht, wo sich vor Jesus wirft und sagt, wenn du mich heilen willst, wenn du mich reinigen willst, wenn du willst, dann reinigst du mich, dann heilst du mich. Und in dem Moment ja, wird mir einfach bewusst, dass es er ist, der heilt, dass es ich alleine kann, aus eigener Kraft. Und so bin ich dann ins Gebet gegangen, ganz kurzes Gebet, ich habe Vergebung gebeten und habe gesagt, Herr, heil du mich. Wenn du, wenn es dein Willen ist, ich will dir vertrauen, heil du mich. Und siehe da, im gleichen Moment habe ich keine Tränen mehr verflossen. Ich hatte ein trockenes Gesicht gehabt. Der grosse Schmerz war weg, wie ein Stein ist der weggerollt von meinem Herz. Ich bin ruhig geworden, ich habe den Frieden bekommen, ich habe meine Milch ausgetrunken, bin geschlafen und am Morgen bin ich mit einer riesengroßen Freude aufgewacht und habe einfach Gott nur noch loben und preisen. Und ja, Jesus hat mich aufgedeckt, hat aber auch in der Liebe wieder bedeckt und hat mir Gerechtigkeit geschenkt. Und darum kann ich einfach jetzt nur noch zum Schluss mit dem Schliessen, lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat. Seele, vergiss es nicht. Amen.
Danke vielmals. Und bei alles kommt wieder holen. Für die Reformatoren ist das Geschenk der Rechtfertigung eine gewaltige Entdeckung. Sie haben neu entdeckt, dass durch Jesus der Schuldschein, der den Tod fordert, ans Kreuz genagelt worden ist und ausgelöscht worden ist. Gerecht von Gott. Es gibt nichts mehr, das dich anklagen kann oder verdammen. Schuldproblem ist ein für alle Mal gelöst. Ich glaube, dass man den eher juristischen Akt von der Tat von Jesus recht gut verstanden haben. Wieder von der Bibelstunde, letzten Donnerstag. Wir haben es vom Alten und vom Neuen Bund aus dem Hebräer 8 und so weiter. Und dann sagt jemand, und das ist ja eine wahnsinnig schöne Entdeckung im Neuen Bund, dass Jesus durch das einmalige Opfer unsere Schuld getragen hat, unsere Sünde getragen hat. Halleluja! Aber es ist nicht alles. Es ist nicht alles, es ist nur ein Teil von der Wahrheit. Folge davon, von dem Denken, von dem sehr reformatorischen Denken ist, dass zum Beispiel ein 95-jähriger Mann, der vor 60 Jahren an einem Punkt sehr schuldig geworden ist, immer wieder um Vergebung gebeten hat, aber im 95 nochmal kommt und sagt, ich möchte nochmal um Vergebung bitten, weil es irgendwie noch nicht gegriffen hat. Was würdet ihr einer solchen Person sagen? Was ist da schiefgelaufen? Wisst ihr, was wir sagen? Du musst dir aber selber auch noch vergeben. Das ist der grösste Blast, den es gibt. Der Mensch kann sich selber nicht vergeben. Vergiss es. Der Mensch kann sich selber nicht vergeben. Das ist Humanismus pur. Die Erlösung, die Jesus gemacht hat, ist nicht nur juristischer, ist nicht nur juristischer Art. Jesus stellt auch die Ehre wieder her und die Würden und die Zugehörigkeit. Gegenteil von Schuld ist Gerechtigkeit. Gegenteil von der Scham ist Ehre und Zugehörigkeit. Ich möchte das am Beispiel von Adam und Eva nochmal erklären. Noch bevor sie sich schuldig gefühlt haben, die haben sich gar noch nicht schuldig gefühlt, nachdem sie die Frucht gegessen haben. Bevor sie sich schuldig gefühlt haben, haben sie sich geschämt und haben einen Lendenschurz gemacht. Haben sie bedecken, um die Scham zu bedecken. Was hat Gott getan, als er in den Garten gekommen ist und die zwei Adam und Eva nackt, versteckt unter den Bäumen gesehen hat? Was hat er gemacht? Ich lese neu Vers 21 aus 1. Mose 3 vor. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Das erste Tieropfer, das gebracht worden ist auf dieser Welt, war nicht gegen die Schuld, sondern gegen die Scham. Vor dem Schuldproblem hat Gott das Schamproblem gelöst. Und gerade wir, die aus einer schuldorientierten Kultur kommen, müssen das ganz, ganz neu lernen. Das Kreuz ist nicht nur ein Instrument von der Strafe, sondern auch von der Scham. Es ist wie ein Pranger. Es hat ganz viel mit Scham zu tun. Stell dir vor, wie Jesus am Kreuz gehangen ist. Er wird da immer so zeichnen mit einem so Lendenschurz um sich herum. Das war überhaupt nicht so. Das war völlig nackt da. Das war so eine schämige Geschichte von Jesus. Von der Öffentlichkeit da zu hängen am Kreuz. Und darum steht ja auch im Jesaja 53, er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gekennzeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Oder was auch gilt, wird frei übertreibt aus dem Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Beschämung. Durch seine Beschämung sind wir geheilt. Drum der Spiegel am Kreuz. Am Kreuz ist nicht nur das Schuldproblem gelöst worden, sondern am Kreuz ist auch das Schamproblem gelöst worden. Du kannst dich neu sehen. Du kannst ein neues Ansehen von Gott über, du kannst Würden bekommen. Das Opfer von Jesus ist nicht nur ein Lösegeld zur Sündung unserer Schuld, sondern auch zum Zudecken von unserer Scham. Es gibt ganz ein eindrückliches Gleichnis in der Bibel von den zwei verlorenen Söhnen. Das bekannt ist vielleicht, was es gibt, wo einer ja total beschämt war, oder? Weil er das ganze Geld verprasst hat und irgendwo mit dem Leben überhaupt nicht mehr zu Gang gekommen ist, er hat gehungert und hat sich nicht mehr als würdig erachtet, um wieder zurückzukommen zu seinem Vater und wieder als Sohn eingesetzt zu werden. Der Vater, oder, der ja Gott eigentlich symbolisiert, löst auch bei ihm zuerst das Schamproblem. Lukas 15, Vers 22, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Wenn Gott über dem Kleider anlegt, dann hat das immer etwas mit Schambedecken zu tun. Kleider gleich Schambedecken. Wir reden ja nur vom Kleid von der Gerechtigkeit und so weiter. Wir haben da völlig vergessen, dass das auch etwas mit der Scham zu tun hat. Anschließend organisiert der Vater ein Fest und zeigt dem Sohn damit, dass er wieder völlig dazugehört. Auch da gegen die Scham. Der Vater bedeckt die Scham, er gibt ihm Ehre, Würde und Zugehörigkeit, noch bevor er nur ein Wort über Schuld redet. Und sind wir mal ganz ehrlich, stört es uns nicht ein bisschen, dass der Vater den Sohn einfach wieder aufnimmt und nie kein Wort über Schuld redet? Ist das nicht ein bisschen fahrlässig? Und soll ich euch etwas sagen? Es gibt noch viel mehr Geschichten, wo es genau gleich abgelaufen ist. Wir reden dann immer von der Ehebrecherin, wo Jesus gesagt hat, gehe und sündige hinfort nicht mehr, oder? Das hat er einmal gesagt. Aber in den allermeisten Fällen hat er nichts gesagt. Offensichtlich war Jesus wichtiger gewesen, dass Menschen einen Raum von der Ehe, von der Würde und von der Zugehörigkeit haben, als dass jetzt gerade ihr Schuldproblem gelöst wird. Wahrscheinlich ist Jesus davon ausgegangen, dass wenn Menschen Raum bekommen zum Atmen, dass sie sich dann automatisch durch den Heiligen Geist natürlich. Auch eine Schuld, ein Schuldproblem angehen. Ich glaube, da haben wir ganz, ganz viel lernen als Gemeinde. Gerade in dem Thema von homosexuell empfindenden Menschen. Und auch an anderen Themen. Wir haben noch viel. Ich glaube, das ist ganz ganze Weg, wie es in die Entdeckung. Wenn wir die Entdeckung, was Jesus tut am Kreuz, in unser Leben können integrieren, dann wird unser Leben so richtig auf den Kopf gestellt. Wir werden die schönste Freiheit erfahren und Gott wird das Beste aus dir rausholen, dein Original. Das ist das Beste, was es gibt, dein Original. Und darum machen wir die Kampagne Scham oder Würde. Psychologie sagt, dass in der Therapie von beschämten Menschen, dass man ihnen ganz stark den Selbstwert stärken muss. Das ist völlig richtig. Erkannt. Auf der menschlichen Ebene. Gott, dein Schöpfer, möchte dir eher Würde und Zugehörigkeit geben. Er will auch dein Innere stärken. Vielleicht reden wir weniger von Selbstwert, sondern vielleicht mehr von Christusbewusstsein. Zu dem Zweck spricht er nicht nur deinen Intellekt an, sondern er verändert dein Herz. Alle, die zu ihm aufschauen, werden nicht beschämt werden. In seinen Augen sehen wir, wer wir sind. Du wirst dort erfahren, am Kreuz, wenn du das Kreuz anschaust, wirst du erfahren, dass du sein Kind bist, dass du sein Erbe bist. Auserwählt, geliebt und heilig. Und diese Wahrheit, die setzt frei. Wer von Gott knüllt, wer von Gott schaut, der kann von den Menschen gerade stehen. Ich möchte mit einem wunderschönen Satz zum Schluss kommen, wo die ganz breite Bandbreite von Gottes Erlösung und Rettung nochmal zusammenfasst. Und zwar steht er im Jesaja 61, Vers 10 und heißt: Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Wie sieht die Rettung und Hilfe aus? Er hat mich damit bekleidet. Oder? Jetzt merken wir schon, wenn es um Bekleiden geht und so, dann geht es um Scham zudecken. Er hat mich damit bekleidet, wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Turban. Wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel. Ich möchte dir danken, dass du nicht einfach nur sachlich unser Schuldproblem löst. Ich möchte dir danken, sagen, Herr, dass du uns eher Würde und Zugehörigkeit gibst. Und ich glaube, wir haben es noch zu wenig verstanden. Ich glaube, Heiliger Geist, dass du unser Herz, unsere Sinne nochmal ganz neu öffnen musst für die Botschaft. Was das bedeutet. Ich möchte dir danken, sagen, Vater, dass du uns bedeckst. Ich möchte dir danken, sagen, dass du uns Schuld vergisst und unsere Scham bedecken tust. Und ich lege dir die 5 Wochen an, die vor uns stehen. Ich möchte dich bitten, dass da ganz, ganz viele Wunder dürfen passieren, dass du aufdeckst. Ich bitte dich darum, dass du Herzen heilst, so wie es Reni hat dürfen erleben. In ihrem Beispiel, gerade letzte Woche oder wenn das war. Herr, wir erwarten es von dir, dass Menschen nochmal in eine neue Qualität dürfen hineinwachsen von ihrem Sein auf dieser Welt, als deine Kinder. Als deine Geliebten. Amen.